Schule ist die schön, dachte ich mir dabei. Autofahren ist viel besser. Die Fahrer sind so frei wie ein Vogel so frei. Und ich nannte sie Kilometerfresser.
Und go. Kilometerfresser.
Kilometerfresser. Tarek, müsstest du das nicht heute eigentlich auf Türkisch singen?
Genau. Kilometer Yiciler. Okay, İyi akşamlar aus der Türkei, aus Antalya. Wir haben heute 26 Grad gehabt.
Wir schalten live zu Tarek, unserem Auslandskorrespondenten.
Genau. Meine Damen und Herren, ich berichte aus Antalya. Wir haben hier gerade 26 Grad, es ist Ende Oktober und morgen gehen wir schwimmen.
Ja, der Tarek macht jetzt nicht nur noch mich neidisch, sondern auch euch alle. Damit willkommen zur 12. Folge die Kilometerfresser.
Ihr seht, wow, Folge 12, ne, Jonas?
Wahnsinn. Und ihr seht, wir sind fleißig. Tarek ist im Family-Urlaub und trotzdem nehmen wir hier fleißig Podcast auf. Wie spät ist es bei dir, Tarek?
Momentan türkische Zeit 22.14 Uhr, genau.
So, deutsche Zeit 20.15 Uhr. Ihr seht, wir geben alles. Überstunden werden hier geschuftet, damit ihr Donnerstag früh um 6 euren Podcast habt.
Ich bin im Hotel im Frühstücksraum. Ich habe die Leute gerade gebeten, ey, könnt ihr mich mal hier reinlassen? Hier, die haben mir Licht gemacht, die haben mir Kaffee serviert. Jetzt habe ich mir noch einen zweiten Kaffee selber geholt. Das ist einfach nur geil.
Reicht man den Tarek den kleinen Finger, wird der ganze Arm voller Kaffee genommen. So läuft das. Ja, wir haben heute spannende Themen.
Wie geht's dir, mein Lieber?
Themen.
Erzähl mal. Lass. Genau.
Genau, aber wie immer zu Beginn, was läuft aktuell so? Wie sieht's aus? Und vor allem, was steht vor der Tür? Bei mir.
Fang du gerne damit an?
Bei mir aktuell tatsächlich nur unsere Autos und der NIO. Mir wurde heute der Peugeot E3008 abgeholt, den ich eigentlich bis morgen gehabt hätte, aber die brauchen das Auto eher. Also habe ich mich geschickt, habe schneller gefilmt und habe das Auto entsprechend heute übergeben. Und auch die Tage gestern wurde unser Fiat abgeholt. Wir haben jetzt den Fiat 500 nicht mehr. Der geht jetzt zurück zu Insta Drive, darf jetzt in die Gebrauchtwagen vermiet oder ins Gebrauchtwagen-Abo.
Mach doch mal so ein ganz spontanes, kurzes Resümee über den Fiat 500e. Würdest du den empfehlen für Leute, die so einen Kleinwagen wollen?
Ich würde den fast bedingungslos empfehlen. Ich finde den in nahezu allen Punkten besser als das, was Stellantis sonst aktuell so anbietet. Und das ist gar nicht böse gemeint. Das ist einfach, dieses Auto war damals nicht auf einer Stellantis-Plattform und richtig, richtig gut. Der hat One-Pedal-Driving, was Geniales für die Stadt. Der hat verschiedene Modi, der hat ein okayes Infotainment mit ein, zwei coolen Anpassungsmöglichkeiten, gerade was das Fahrer-Infodisplay angeht, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto mit dabei, zumindest wenn man den großen Akku nimmt, einen perfekten Wendekreis, Isofix auf dem Beifahrerplatz, aber halt einen winzigen Kofferraum und damit war der halt jetzt für uns leider raus, weil der Kinderwagen nicht mehr reinpasst und was ich bemänge und was ich sehr, sehr schade finde, der Verbrauch über die Gesamtzeit hinweg kann mir nicht richtig was aussagen, weil der beschönigt sich immer selbst, sobald man an der Ampel steht. Das heißt, wir hatten jetzt nach dem letzten Service irgendwie 5000 Kilometer gefahren und dabei einen Durchschnittsverbrauch von 13 Kilowattstunden, was richtig gut klingt. Hatten wir aber halt sonst nie. Also das Auto war bei uns im Schnitt bei 15 bis 16 Kilowattstunden im Alltagsverbrauch. Und wie dann ein Gesamtschnitt bei 13 landen kann, ist mir bis heute ein Rätsel. Und das ist sehr, sehr schade. Und ich würde das Auto nie wieder mit Halogenscheinwerfern bestellen, denn selbst die paar Male, wo man dann irgendwo auf einer Landstraße fährt und gerade bei uns im ländlichen Raum, wo wir halt zur Stadt, also nach Augsburg rein, immer über Landstraßen fahren müssen, da nervt das extrem. Und wir haben es gerade schon gesagt, bei uns ist heute extrem neblig. Das kannst du vergessen. Das sind auch noch schlechte Halogenscheinwerfer. Also da hat man sich wirklich keinen Gefallen getan. Das wäre so mein kurzes Fazit.
Aber
Und noch ein Punkt. Man fährt viel weniger mit einem Auto, als man denkt. Wir haben den irgendwie mit 10.000 Kilometern im Jahr genommen und ich hatte dann noch weil wir mit InstaDrive zusammenarbeiten, hatte ich noch meinen eigenen Code verwendet und durfte eigentlich 5.000 Kilometer mehr fahren. Und wir sind jetzt in 2,5 Jahren 16.000 Kilometer gefahren und wir hätten halt jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich schon weit über 25.000 Kilometer haben können.
Aber ganz kurz zum Thema Verbrauch, das ist ein Bug und zwar während der Ladezeit, wenn das Auto nicht aus ist, dann sinkt der Verbrauch astronomisch, also dann, ne, genau.
Oder sobald du an der Ampel stehst, immer.
Okay, das mit der Ampel wusste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, aber
sobald du nicht fährst, dann geht der Verbrauch runter. Ist mir auch bei manchen anderen Fahrzeugen schon aufgefallen, hier halt extrem, weil wir es jetzt einfach über einen längeren Zeitraum hatten.
Okay. Naja, und gut, okay, aber ansonsten noch, von meiner Seite auch,
muss,
ja.
Was ich noch sagen muss, was mir extrem gut gefallen hat im Vergleich zu allen aktuellen Stellantis-Fahrzeugen, das Auto hat eine Auto-Hold-Funktion.
Und ich verstehe es nicht. Auto-Hold und One-Pedal-Drive. Und One-Pedal-Driving.
Ich verstehe jeden Anbieter, der sagt, oder jeden Hersteller, der sagt, hey, wir nehmen One-Pedal-Driving nicht rein. Von mir aus, okay, braucht man nicht zwingend. Aber Auto-Hold, ehrlich, 2024? Ja. Ich hatte jetzt den E3008er. Ja. Gibt's nicht. Und dann schreiben die Leute in die Kommentare, zieh doch die Parkbremse. Nee, das ist kein Auto-Hold. So, das ist ja der Inbegriff von Auto-Hold, ist ja, das automatisch
ist, das
hält.
Ist aber immerhin schon eine Hilfe. Guck mal, den Tipp habe ich von einem User bekommen. Ich stehe an der roten Ampel, zieh die Parkbremse und dann, wenn die Ampel grün wird, braucht es, wenn du nur Gas gibst, dann fährt er von alleine los. Immerhin.
Ja.
Aber trotzdem, ich habe auch erstmal blöd gesucht, ey, wo ist Auto-Hold? Wo ist Auto-Hold? Ja, versteht die Welt nicht.
Also es ist mir echt ein Rätsel, weil es ist ja nicht so schwierig, nur kurz den Bremsdruck zu halten oder halt die Parkbremse manuell einzusetzen und alle anderen Hersteller kriegen es hin. Nur da, also es ist mir echt, sorry, ist mir ein Rätsel.
Das muss mir echt mal einer erklären. Wenn ich das nächste Mal wieder bei Stellantis eingeladen bin, dann werde ich die Leute durchlöchern. Warum gibt's kein Auto-Hold, Leute?
Also, du, ich hatte es mir fest vorgenommen für die Opel Grandland-Veranstaltung. Dann war die ja aber so bei mir ein bisschen zwischen Tür und Angel. Und dann habe ich leider den Kollegen von Opel nicht getroffen, sondern nur die Kollegen, die einem das Auto ausgeben, und die haben halt nie dann den tiefen Fachgrund, und dann konnte ich es da leider nicht anbringen. Aber das nächste Mal wird es auf jeden Fall gefragt.
Also, wie sieht's bei mir aus? Ich bin gerade in Antalya, ich besuche meine Family, mein Bruder aus New York ist gerade gelandet vor 2 Stunden und morgen gehen wir schwimmen. Wir werden hier 29 Grad haben im Schatten, und ich kann nur eins sagen, Leute, im Sommer könnt ihr Antalya euch schenken. Das sind 45 Grad und Luftfeuchtigkeit vom Feinsten, das ist Horror pur. Aber so ab Ende September bis Mitte November die beste, geilste Zeit. Also an alle, die mal schön abschalten wollen, das ist ein Geheimtipp von mir überhaupt. Antalya im Herbst, Spätherbst, das Beste. Und die Preise, ich habe hier ein Mega-Hotel und ich habe 49 Euro bezahlt, inklusive geilem Frühstück.
Nein.
Und da kann man echt nicht meckern. Ja. Und da kannst du echt nicht meckern, Bruder. Und ich habe einen Mietwagen, Toyota Corolla, die Benziner.
Damit ist die Frage geklärt, Toyota. Was steht aktuell vor der Tür?
Genau, nichts ist unmöglich. Ja, Toyota schläft ja, was die E-Mobilität angeht, ne? Und mein Gott, was soll's? Hauptsache Automatikgetriebe. Und es ist ein gepflegtes Auto, fährt sich gut, Fahrwerk okay. Naja, meine Ansprüche halten sich in Grenzen, wenn ich in der Türkei bin und Thema Mietwagen.
Ja,
Ich hätte hier auch ein E-Auto mieten können, Jonas. Ein BMW iX1 hätte mich knapp 100 Euro am Tag gekostet. Für den Toyota zahle ich aber 38 Euro. Deswegen, nee, komm, lass mal.
Ja, dann Ladeinfrastruktur ist wahrscheinlich auch ein Thema, oder?
Eigentlich weniger mittlerweile, ganz ehrlich, weil Türkei hat da echt einiges gemacht. Vor allen Dingen auch, was die Fast Charger angeht, entlang der Autobahnen, entlang der Hauptautobahnen, also Istanbul, Izmir, Antalya, Adana, Ankara, das sieht richtig gut aus, ganz ehrlich. Es gibt auch schon so 2, 3 Apps und Ladeanbieter, also so wie wir das in Deutschland kennen. Mhm. Aber Strom ist hier günstiger. Hausstrom zum Beispiel, Jonas, mein Schwager hat erzählt, der bezahlt 5 Cent die Kilowattstunde.
Aber wahrscheinlich aber 80% nicht erneuerbar im Stromnetz, oder?
So ungefähr, genau. Ja. Genau, leider.
Aber kann ich absolut nachvollziehen, dass du dann nicht das Elektroauto nimmst, wenn das so einen Preisunterschied macht bei der Zeit und bei den kurzen Strecken, die man fährt. Aber was ich sagen wollte, das letzte Auto meiner Eltern, bevor die dann elektrisch gefahren sind, war ein Corolla. Auch der aktuelle. Und war damals der Vollhybrid, und dann war das so der Switch, wo ich gesagt habe, ja gut, dann können sie auch auf Elektro gehen.
Ich habe ja früher immer gedacht, ne, wo das mit der E-Mobilität so losging, boah, die Japaner, die werden jetzt einen raushauen, weil die waren in der Hybrid-Technologie immer ganz weit vorne. Vor allem Dingen Toyota, weißt du ja selber. Mhm. Aber naja, egal.
Aber jetzt sind es die Chinesen, und damit kommen wir zur perfekten Überleitung zu unserem Thema heute.
Wird auch Zeit nach 10 Minuten. Du hörst ja nicht auf zu labern, Alter.
Ja, wenn du mich fragst, was soll ich machen? Du bist im Urlaubsmodus, ich bin hier in Arbeitsstimmung, da wird gelabert, was geht.
Jonas, die Chinesen werden uns platt machen. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Also, wir haben jetzt nicht monatelang recherchiert, sondern wir hauen jetzt einfach mal gleich mit dem Jonas zusammen ein paar Zahlen raus, und das gibt dann schon zu bedenken, eigentlich.
Na? Ich glaube, allgemein kann man ja einen groben Eindruck oder einen groben Einstieg vielleicht geben. Ich meine, aktuell ist es ja überall in allen Zeitungen, Talkshows, man kann nicht mehr das Radio anmachen, ohne dass beschrieben wird, hey, die deutsche Automobilindustrie geht den Bach runter. Jetzt weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gestern hat Volkswagen durchklingen lassen, dass sie jetzt anscheinend 3 Werke in Deutschland planen zu schließen, bis zu 30.000 wow. Arbeitsplätze hängen dran. Also ein Riesenruck wow. geht durch die ganze Branche, wahrscheinlich so sehr, wie man es jetzt seit Jahrzehnten nicht gesehen hat. Und das muss man ja sagen, nicht weil die Branche Verluste macht, sondern einfach, weil die Gewinnsteigerung nicht mehr so hoch ist wie früher. Und das ist ja das Perfide.
Aber ist das nicht brutal?
Genau. Es ist brutal.
Das ist doch brutal.
In der Zeit, wo man eigentlich gefühlt einen reinen Kapitalismus dann in dem Bereich sieht, geht es nur noch darum, dass du im Folgejahr mehr Gewinn machst als im Vorjahr. Es geht überhaupt nicht darum, dass du weniger Gewinn machst oder dass du Verlust machst. Nee, solange du nicht mehr verdienst oder mehr am Ende des Jahres auf der Habenseite hast als im Vorjahr, ist es ein schlechtes Jahr und dann Schlimm. Müssen wir Werke schließen. Und das ist natürlich grob runtergebrochen, aber es ist echt verrückt.
Ein Beispiel, Jonas, ein Beispiel. Das gilt nicht nur für die Autobranche. Die NAS, die arbeitet im Einzelhandel, ja, und sie ist Filialdirektorin schon seit über 10 Jahren. Was meinst du, was sie jedes Jahr an neues Budget bekommt? Sie soll doch bitte im Vergleich zum letzten Jahr nochmal 10%, 5% oder 15%, je nachdem, mehr Umsatz machen. Sie muss es sogar. Sie bekommt es vor und dann heißt es, hey, bist du über dem Budget, bist du unter dem Budget und dann kommen die ganzen Zahlen, dann kommt Druck ohne Ende. Also überall immer diese Mentalität, wir müssen jedes Jahr mehr Umsatz machen als wie letztes Jahr davor. Und wenn nicht, dann heißt das auf jeden Fall, ja, nee, das geht nicht.
Und das ist ja ein Riesenproblem und ein Riesenthema allgemein von unserer Wirtschaft, dass die überhaupt so funktioniert, weil die basiert ja darauf, dass man immer höher, größer, weiter ist. Und im deutschen Kontext bedeutet das halt, dass man vor allem mehr exportiert. Und jetzt sieht man halt, dass ein Rückgang in den Exporten ist. Der Heimatmarkt bröckelt ja gar nicht so stark. Vielleicht im E-Mobilitätsbereich durch ein paar politische Entscheidungen, hatten wir ja schon zur Genüge besprochen. Aber im Endeffekt ist halt das Exportthema schwierig. Und wenn du nicht mehr exportierst, sondern das zurückgeht, dann schaffst du es halt nicht mehr, höher, schneller weiterzukommen. Und da nur als Beispiel und als vielleicht gut gemeinte Empfehlung, es gibt bei Amazon Prime eine extrem gute Doku von Joko Winterscheid. Der hat einen White-Label-Zettel gekriegt, so nach dem Motto, hey Joko, mach doch für uns eine Show. Und er hat keine Comedy-Show gemacht, sondern der hat einfach eine Doku gemacht, The World's Most Dangerous Show heißt die, schaut das gerne mal an. Und da geht's drum, der ist so nach dem Motto vor 3 Jahren irgendwie losgestartet, so wie fucked up sind wir eigentlich mit unserem Planeten, was Umweltschutz angeht, was Klimawandel angeht. Und egal mit wem er gesprochen hat, jeder hat gesagt, das größte Problem ist, dass wir immer mehr Wachstum brauchen. Egal, der hat mit Bill Gates Interviews geführt, der hat mit allen möglichen Leuten da draußen echt gute Interviews geführt, hat Sachen aufgezeigt. Schaut euch da gerne mal die Episoden an, weil das echt gut aufbereitet ist und immer auch nur mit einem Quäntchen Humor, so auch wie wir es jetzt hier im Podcast versuchen und nicht tot ernst und immer nur von der wissenschaftlichen Seite. Aber da war wirklich so die Quintessenz, es ist halt alles darauf basierend, dass wir immer mehr Wachstum haben und das kann halt irgendwann nicht mehr funktionieren und das sehen wir jetzt gerade beim Automobil.
Aber Thema chinesische Autos, vor allem Dinge chinesische Elektroautos. Fange mal kurz an. Also zum Beispiel.
Frage vorweg, Tarik, ja. Wenn du an chinesisches E-Auto denkst, was kommt dir zuerst in den Kopf?
BYD irgendwie. Also in Deutschland sehr repräsent und ich hatte in letzter Zeit viele BYDs irgendwie. Also ich denke immer zuerst an BYD, aber wusstest du, dass es in China momentan fast 100 Autohersteller gibt, die E-Autos machen?
Das ist so der verrückt. Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt und gefühlt kommt jeden Tag ein neuer dazu und es hören auch wieder welche auf. Ja, da vielleicht als Erklärung, ich weiß es noch von früher, als ich so Smartphones und sowas gemacht habe. In China ist der Markt ein bisschen anders, da ist es nicht diese Markentreue, sondern da muss man eigentlich immer das Neueste haben. Deswegen haben Smartphone-Hersteller in China teilweise im Dritteljahrtakt, also 3-mal im Jahr, neue Smartphones vorgestellt mit teilweise winzigen Änderungen, nur damit du das Neueste haben kannst und nicht auf den Gedanken kommst, ein 1 Jahr altes Handy zu kaufen. Und das sieht man aktuell, finde ich, so ein bisschen auch bei den Chinesen, weil nur beispielsweise der Geely-Konzern mit seinen Marken, die es alle gibt, die teilweise ein Heritage haben mit Lotus oder so, die stampfen halt Polestar, andauernd.
Polestar, Volvo.
Genau, die stampfen halt andauernd eine Marke aus dem Boden. Und dann auf einmal gibt's Sika. Dann gab's Lynk & Co. Dann wurde das Design von Lynk & Co. bei Sika verwendet. Jetzt gibt's doch wieder einen Lynk & Co. rein elektrisch. Hä, was? Und das ist so ein bisschen dieser chinesische Ansatz.
Ja, versteht man auch nicht. Aber die haben auch eine ganz andere Mentalität. Die haben auch ein ganz anderes Verständnis. Aber egal, Fakt ist, Leute, es sind Wahnsinnszahlen. Passt auf. Wir haben die Chinesen unterschätzt. Das ist Fakt. Wir haben sie unterschätzt. Es geben auch einige deutsche Ex-Manager zu, die einfach gesagt haben, wir dachten, die holen uns erst in 20 Jahren auf, aber Pustekuchen. In 3-4 Jahren haben die so viel nachgeholt und die haben sich so verbessert. Das ist der Wahnsinn. Die liefern ja mittlerweile auch richtig gute Qualität, die du selber siehst, ne? Und zum Beispiel in Peking ist das mittlerweile so, dass wenn du einen Verbrenner anmelden willst, Verbrenneranmeldungen werden verlost. Überleg mal, du kommst in eine Lotterie und dann hast du Pech gehabt. Dann kriegst du nur eine Nachricht, nein, du kannst nur noch ein E-Auto, sag schnell, anmelden. Mhm. Und in Peking fahren mittlerweile sehr, sehr, sehr viele E-Autos rum. Also die Chinesen meinen es ernst, Mann. Vor 20 Jahren hast du gedacht, die Chinesen verpesten die Welt, die Chinesen verpesten die Luft. Das sind die Weltanführer bei der Umweltsünde und so weiter. Natürlich weiß man jetzt nicht, wie das im tiefsten Süden oder Osten da aussieht mit manchen Fabriken und so weiter. Aber in der E-Mobilität, oi. Und jetzt sage ich dir noch was, Jonas, danach will ich aber deine Meinung dazu wissen. Und zwar, wir haben ja gesagt, du hast ja gerade gesagt, VW will eventuell Werke schließen, nur weil sie ihren Umsatz irgendwie nicht geschafft haben, die sie eigentlich schaffen wollten. Ja. Ne? In Deutschland, pass auf, hier, ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht, und zwar, das will ich dir sagen, diesmal Umsatz deutscher Hersteller. Ja, Umsatz deutscher Hersteller, knapp 270 Milliarden, ja, deutsche Autohersteller. Der Gesamtumsatz aller deutschen Autohersteller, knapp 270 Milliarden letztes Jahr, aber 4% weniger als im Jahr davor. Aber jetzt halt dich fest, von diesen 270 Milliarden Umsatz wurden 70% im Ausland erzielt. Und du kannst dir vorstellen, wo der größte Anteil war, USA und China. Und dann lache ich jedes Mal in den Kommentaren, wenn einer sagt, wenn du oder ich ein NIO teste oder ein BYD, schaut euch mal die Verkaufszahlen in Deutschland an. Leute, schaut euch doch mal die Verkaufszahlen deutscher Hersteller an. In Deutschland knapp 30%, nur Deutschland. Also das Spiel läuft außerhalb Deutschland. Wir müssen aus unserer deutschen Denkweise oder Blase mal raus und mal auf die Welt gucken und dann wird uns bewusst, wie ernst sie das meinen. Ja, Jonas?
Und andersrum gemeint, den Chinesen ist eigentlich, so habe ich immer den Eindruck, der deutsche Markt relativ egal, weil du hast ja gerade gesagt, die haben irgendwie 100 Hersteller. Wie viele davon haben wir bei uns? Wie viele streben überhaupt an, zu uns zu kommen? Das ist ja eher so ein, wir machen das mal, so ein Prestige-Ding für den Heimatmarkt oder vielleicht auch so, wir zeigen jetzt den Deutschen, was wir können, weil die haben jetzt hier jahrzehntelang bei uns ihre großen Autos verkauft. Aber ganz ehrlich, die brauchen uns doch gar nicht, weil gerade Deutschland ist so ein winziger Markt. Europa ist schon ein kleiner Markt.
So unbedeutend.
Dann hast du in Europa nicht so viele Länder, die voll auf E-Mobilität aktuell zumindest offenkundig gehen. Dann hast du Norwegen und Schweden, wo man sieht, dass auch chinesische Hersteller schneller Anklang finden. Da fahren Xiaopeng rum, da fahren was weiß ich was für Hersteller alle rum. Teilweise hat man die noch gar nicht gesehen und die sind dort aber schon am Markt. Die brauchen uns nicht, aber wir denken halt immer, wir sind der Nabel der Welt, wir sind Automobil. Und deswegen muss es natürlich auch von uns entsprechend ausgehen. Und das ist halt so ein bisschen dieses schwierige Denke. Und da vielleicht noch vorweg ein Gedanke. Ich habe dir letztens ein Bild geschickt und geschrieben, guter Chinese, böser Chinese. Und ich finde, das ist so treffend, weil man muss ja differenzieren. Es gibt ja zum einen chinesische Hersteller und es gibt aber auch chinesisch hergestellte Fahrzeuge. Und das sind halt zwei komplett verschiedene Themen. Denn wenn man sich überlegt, ein BMW iX3, der aktuelle Cupra Tavascan, das sind alles Fahrzeuge, die in China hergestellt werden. Tesla Model 3 beispielsweise, genau. Das sind alles Fahrzeuge, die kommen aus China. Die werden jetzt bezollt, die werden jetzt die Strafzölle auch tragen müssen. Und das sind Fahrzeuge, die nur noch in der Entwicklung bei uns Arbeitsplätze schaffen und ansonsten aber im Ausland vor allem dann die Arbeitsplätze generieren, die halt hier gerade in Gefahr sind, und das ist in den Werken. Und das ist halt ein Riesenproblem, weil dann macht es für mich, ganz ehrlich, keinen Riesenunterschied mehr, ob du einen NIO kaufst, der in München teilweise designt und entwickelt wird, in China hergestellt und dann nach Deutschland verschifft wird, oder ob du dir einen BMW iX3 holst, der in München designt und entwickelt wird und in China hergestellt wird. Wo ist die Differenz? So, das ist halt das Schwierige, weil nur weil da der deutsche Marke draufsteht, da bist du ja irgendwann fast an dem Moment, wo du dann MG, Lotus oder wie sie alle heißen unterstützt. Das ist halt ein Riesenproblem und das muss man sich halt auch mitdenken, bevor man hier auf die ganzen Zahlen schaut, weil es gibt halt nicht nur die bösen Chinesen, sondern es gibt halt auch deutsche oder europäische Marken, die aus China kommen. Oder zumindest dort produzieren.
Ich denke mal, das könnte man für die deutsche Automobilindustrie schon als eine Art Bedrohung sehen. Da habe ich Verständnis. Ich mache mir auch Sorgen, weil ich lebe in Deutschland. Ich will, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin stark bleibt. Aber wie soll ich sagen? Also die Medien, teilweise manche Politiker, manche Manager, die in größeren Etagen sitzen bei den Autoherstellern, die haben ja Hand in Hand die letzten 4-5 Jahre extrem gegen die E-Mobilität rausgehauen. Und die tun das ja immer noch. Und in der Bevölkerung herrscht ja so eine Anti-Stimmung momentan gegen die E-Mobilität in Deutschland. Was meinst du, woher das kommt? Ich habe ja letztens, oh Gott, was war das? Irgend so einen Bericht wieder gelesen, beziehungsweise nur eine Überschrift, E-Autos, bla bla bla, Gott, fällt mir jetzt nicht ein, aber total anti, aber mit null Fachwissen dahinter, ja, mit null Fakten und null Realität, mein Gott, Leute. Aber jetzt sage ich dir noch eins, du hast ja Arbeitsplätze angesprochen. Was meinst du, wie viele Arbeitsplätze in Deutschland nur in der Automobilbranche sind? Das habe ich dir eben genannt, 775.000. So, Größter Arbeitgeber, also die meisten Arbeitsplätze in Deutschland sind im Maschinenbau und das sind um die 920.000. Also die Automobilbranche direkt auf dem zweiten Platz. Und da hängt so viel dahinter, verdammt nochmal. Und mein Bruder, der aus New York vor 2 Stunden gelandet ist, seine Frau hat sich einen Mustang Mach-E dort geholt vom Ford-Dealer für $500 Leasing ohne Anzahlung. Die kriegen da vom Staat momentan $7.500 Förderung.
Subventionen, ja.
Und in manchen Staaten in den USA, wenn du dir ein E-Auto holst, ist es mehrwertsteuerbefreit. In manchen Staaten. Also die Amis, die wir so belächeln, ja, die Öl aus der Erde rauspumpen und Heizungen im Sommer sogar laufen lassen, sogar die sind teilweise immer noch weiter, als wir momentan in Deutschland sind. Und ich weiß nicht, manchmal kommt mir das Kotzen hoch und wir empören uns nur, oh mein Gott, die Chinesen machen uns platt. Ja, die Chinesen bekommen eine staatliche Unterstützung. Ja, ein Volkswagen, ein BMW, ein Mercedes, die müssen alle für sich selbst kämpfen. Natürlich kann die Regierung hier und da ein bisschen unterstützend arbeiten, aber letztendlich, wie soll ich das sagen, unser staatliches Budget ist ja nicht für die gemacht. Verstehst
das
du?
Problem ist halt ein Stück weit immer diese Mischung. Ich meine, bei einem Staat wie China, die in Richtung Autokratie gehen, da ist es natürlich der Bevölkerung relativ egal, was der Staat mit dem Geld macht. Wenn in Deutschland jetzt wieder Rettungsfonds und irgendwas diskutiert werden, dann geht das natürlich immer auf die Kosten der Allgemeinheit. Das heißt, der Steuerzahler zahlt dann im Endeffekt, dass irgendein Hersteller gerettet wird. Man hat da ja weitestgehend Verständnis, weil ja Arbeitsplätze dranhängen. Man merkt aber aktuell, wo der Geldbeutel vielleicht bei vielen etwas kleiner wird und man nicht mehr ganz so schnell gewillt ist, nur für den deutschen Hersteller mehr Geld auszugeben, merkt man halt auch schnell den Unmut, wenn es dann tatsächlich wieder um Förderungen geht, weil man sagt, okay, warum soll jemand, der, weiß ich nicht, sich für 60, 70, 80, 90.000 Euro ein Auto kaufen kann, dann auch noch eine Förderung vom Staat bekommen, weil dem geht's ja offensichtlich gut genug. Das ist ja oft das Thema, dass es dann vielleicht durch ein Leasing, Finanzierung, was auch immer gedeckt wird, steht auf einem anderen Blatt, aber es schafft halt diesen Unmut und das ist halt das Problem. Und was man auch sagen muss, ich habe gestern eine Talkshow, glaube ich, geschaut, da ging es auch um das Thema E-Mobilität. Da wurde dann offen diskutiert und es ist halt teilweise so widersprüchlich. Da ging es dann darum, ja, wieso geht's VW so schlecht? Dann stellt sich da einer hin in der Talkshow und sagt, naja, man hat viel zu spät Thema E-Mobilität bedacht und ist nicht konsequent genug in die Richtung gegangen. Dann ungelogen kommt ein Bildwechsel, kein Schnitt, kein gar nichts. Und dann steht ein anderer auch in dieser Talkshow und sagt, man hat sich zu sehr auf E-Mobilität fokussiert. Und dann denke ich mir so, an welchem Punkt sind wir denn? Um uns herum wissen alle offenkundig, das haben wir hier auch zu oft schon im Podcast gesagt, es wird definitiv in Richtung E-Mobilität gehen. Wir brauchen uns nicht dieses Thema mit irgendwelchen Antriebskonzepten, mit Offenheit, Technologieoffenheit, was auch immer, umherschlagen, wenn wir alle wissen, dass es in die E-Mobilität geht. Weil man sieht in China, einen der größten Automärkte der Welt, geht es nur noch in E-Mobilität. Man sieht, dass selbst in den USA E-Mobilität langsam vorankommt. Da wird jetzt natürlich die Wahl sehr, sehr viel entscheiden, in was für eine Richtung das weitergeht. Und man sieht es auch in anderen Märkten. Aber man bekommt ja das Gefühl dafür, hey, es muss in die Richtung gehen. Und wie, wenn sich dann jemand in der Talkshow hinsetzen kann, der 1:1 nach einem Redner sagt, wo der eine sagt, wir haben zu spät drüber nachgedacht, wir haben Tesla lange Zeit belächelt und nicht drüber nachgedacht anzufangen. Und dann kommt ein anderer und sagt, nee, wir haben viel zu viel da rein investiert. Da frage ich mich, wo die Experten sind. Und das ist ja gar nicht, weil wir jetzt hier, weiß ich nicht, mit zwei verschlossenen Augen extrem E-Mobilitätsliebhaber sind. Nee, das ist ja einfach, weil man weiß, es muss in die Richtung gehen, weil es aus Gesprächen herauskommt, weil es aus der Industrie genau die Meinung ist.
Genau, absolut, absolut. Und jetzt sage ich dir was, Jonas. Wir wissen ja alle, wie der Rückgang war in den letzten 2 Jahren, was die E-Mobilität angeht. Vor allen Dingen im letzten Jahr, ne? Jetzt pass auf. Der Anteil chinesischer Elektroautos, die in Deutschland zugelassen worden sind, lag im Jahr 2020 bei 12%. Bei 12%. Und obwohl es im letzten Jahr zurückging, lag es im letzten Jahr in Deutschland zugelassenen Elektroautos, importiert beziehungsweise bei 40%. Also 4 von 10 importierten Autos kamen aus China, Elektroautos. Obwohl ein Nachfrage-Zurückhaltung gibt, haben die sich fast verdreieinhalbfacht. Verstehst du? Da siehst du mal die Richtung, wie es geht. Und was meinst du, wie das in 3 Jahren hier aussieht, wenn die ganz kleinen Autos kommen? Und die günstigeren, guck mal, Leapmotor, über Stellantis vertrieben, haben jetzt angefangen mit 18.900, mit einer gar nicht mal so schlechten Ausstattung, mit Abstandstempomat und, keine Ahnung, Assistenzsysteme und so weiter und so fort, 360-Grad-Kamera, PDC und so weiter, ne? Also die Autos hupen hier gerade, Leute, bitte nicht erschrecken, ich bin in der Türkei und das Hupen gehört hier zum guten Ton. Ich bin nicht in Köln ganz alleine zu Hause und hier sind schon 3 Jugendliche, die glotzen durch die Scheibe und denken, hey, was macht der denn da mit Laptop und Mikro in der Hand und Handy arm? Oh Gott, die denken, ich bin ein hier, keine Ahnung, was weiß ich,
ein Spion oder so. Das ist einfach Podcast-Star, ein Deutscher. Das wissen die da eh nicht. Kannst einfach nachher ein Autogramm geben.
Nein, okay, ich bin jetzt vom Thema abgeschwiffen, aber ey, jedes vierte E-Auto, was in Deutschland letztes Jahr zugelassen worden ist, kam aus China, beziehungsweise importiert worden.
Ja, das ist wichtig, das muss man
importiert.
Herausstellen.
Nicht zugelassen, sondern importiert.
Genau. Weil, und das muss man ja auch sagen, ein Großteil der in Deutschland zugelassenen Elektroautos kommt aus Deutschland. Ohne Wertung wäre schlimm, wenn nicht. In einem Automobilland, wenn wir, also dann müsste man ja über das Thema gar nicht mehr diskutieren. Genau. Ich meine, fairerweise, was gibt es sonst noch an Importländern? Das ist ja, kommt drauf an, wie die Studie gemacht ist. Ob die komplett Europa basiert ist oder ob die dann auch außer Deutsche mit importieren meint. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema. Fahrzeuge und was da alles aus Frankreich kommt mit dazu zählt, dann ist es natürlich nochmal eine geballte Masse, wenn man das sieht, was die auch an Marktanteil haben. Aber ansonsten gibt es ja nicht so viele Koreaner, die noch kommen. Mhm. Und es gibt aus den USA, wobei ja da die Importe auch immer weniger werden, weil das ist ja im Endeffekt nur noch schlussendlich dann Model S und X von Tesla. Der Rest kommt ja mittlerweile auch aus China oder Deutschland.
Und die ersten Chinesen machen schon Pläne, in Europa Fabriken zu öffnen.
Mhm. Ne? Oder bestehende zu übernehmen. Ich meine, du wirst die Chinesen, die werden gerade die Hände reiben und werden bei Volkswagen anklopfen, wenn die hören, da werden 3 Werke geschlossen.
Ja, guck mal, genau.
Die werden direkt übernehmen.
Ja, überleg mal. Also BYD zum Beispiel, da ich jetzt in der Türkei bin, habe das jetzt letztens noch gestern in den Nachrichten hier gelesen, BYD wird definitiv in der Türkei ein Werk öffnen. Mhm. Oder in Produktion. Autos produzieren. Und da sind sie schon direkt vor den europäischen Toren sozusagen.
Ich habe gerade mal nachgeschaut, BYD, weil wir es jetzt öfter benannt haben, die hatten in Deutschland 2023 insgesamt 4.100 Neuwagen zugelassen und in den ersten drei Quartalen 2024 waren es nur noch 1.700, also bis einschließlich September 1.790 ist jetzt
aber
nicht
die Welt. Aber der deutsche Markt ist so unbedeutend. Der deutsche Markt ist unbedeutend. Absolut.
Aber wenn wir natürlich davon sprechen, okay, es ist eine Bedrohung für die deutschen Hersteller und die haben dann einen Rückgang von, sagen wir mal, vielleicht ein Drittel, jetzt, wenn man es dann hochrechnet, das ist schon einiges. Ich weiß nicht, ob die jetzt nochmal ein starkes letztes Quartal haben, aber ansonsten sieht es für die jetzt auch nicht so
das
gut aus.
Das ist eine Bedrohung. Aber Jonas, das ist eine Bedrohung für die deutschen Hersteller, wenn wir jetzt wissen, dass die deutschen Hersteller 70% ihres Umsatzes außerhalb Deutschland machen. Dann absolut, ist das eine Bedrohung. Absolut.
Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Das sind diese zwei Seiten der Medaille. Das sind zwei vollkommen verschiedene Themen, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist es eine Bedrohung auf dem deutschen Markt. Das andere ist es für die Hersteller an sich. Und da, wie du richtig sagst, ist es definitiv eine Bedrohung, weil wir da auch einfach an Standing auch verlieren. Ich meine, das ist ja im Endeffekt die deutschen Hersteller, das muss man ja auch sagen, waren immer bekannt für gute Motoren, für gute Verarbeitung, für absolut. Hochwertigkeit, für Zuverlässigkeit absolut. Schlussendlich auch. Ich meine, da gibt es ja auch sonst wie viele Witze da draußen, aus welchem Land welches Auto gut ist. Und da waren jetzt die Deutschen nicht dafür bekannt, dass sie am Straßenrand auf den Standstreifen stehen. Deswegen würde ich schon sagen, dass die entsprechend wenn die das jetzt so ein bisschen untergraben und wenn dieses Klischee von wir haben früher gute Autos gebaut und bei E-Mobilität können wir es nicht, das macht es halt nicht einfacher. Und man sieht, wie das ein oder andere Elektroauto in China ja nahezu gefloppt ist, der deutschen Hersteller. Also wo nicht einfach nur die Absatzzahlen schlecht sind, sondern wo einfach überhaupt keine Akzeptanz und Annahme von den Autos ist. Ich meine, Beispiel Volkswagen, jetzt starten die mit dem ID Unix, was ein bisschen abgeendeter Tavascan ist von Cupra.
Tavascan, deswegen, genau.
Genau, wird der auch dort hergestellt. Den machen die ja auch nicht einfach nur aus Langeweile, sondern das ist ein bewusst progressiveres Auto, um Volkswagen als Marke nochmal anders zu positionieren. Bewusst ein anderer Name. Das ist so gefühlt der letzte Versuch, nachdem der ID.7 vielleicht nicht so eingeschlagen ist, wie man sich erhofft hatte. Als Limousine auf einem Markt wie China, wo Limousinen ja gesetzt sind. Das ist ja denen ihre Fahrzeugkarosse.
So, pass auf. Was wollte ich sagen? So, dann kommen wir als Kunde ins Spiel. Deutsche Kunden. Also, du willst dir ein E-Auto kaufen. Du hörst ja immer und immer wieder in den Kommentaren, ich würde mir kein chinesisches Auto kaufen, allein um die deutschen Arbeitsplätze zu schützen. So, aber Dilemma Nummer 1. Du hast da ein chinesisches Auto, der kostet 35.000, sagen wir mal mit einer Ausstattung, was ein vergleichbarer deutsches Auto bei 50.000 Euro liegen würde. Ne? Wir reden da von Sitzbelüftung, Sitzmassage, 360-Grad-Kamera, Assistenzsysteme, Allradantrieb eventuell je nachdem oder eine größere Batterie. Ne? Also all sowas, das sind dann Ausstattungsmerkmale, wofür die Deutschen für jeden Scheiß extra nochmal Geld verlangen. Ne? Und Thema Strafzölle. Also ich selbst bin super gespannt, wo die ganze Reise jetzt hingeht. Aber pass auf, bevor du jetzt wieder übernimmst, ganz anderes Thema, Jonas. Ich habe dir das eben auch schon erzählt, wie abhängig wir doch von China und teilweise Russland und Südafrika sind als deutsche Nation. Denn Thema E-Mobilität, Thema ja Nachhaltigkeit und vor allen Dingen Batteriespeicher. Es geht um seltene Erden. Und seltene Erden wachsen leider nicht so viel wie Kartoffeln in Deutschland. Leider nicht. Da müssen wir halt importieren. So, Abhängigkeit bei den Rohstoffen, zum Beispiel Batterien aller Art, LED-Lampen, Katalysatoren, beziehen wir zu 89% aus China. Zum Beispiel Palladium, ein Edelmetall, wichtig für die Industrie, kam letztes Jahr zu 40% aus Russland. Hey, hallo, ich dachte Russland, Ukraine, Sanktionen, hä? Wo kamen die denn her letztes Jahr? Aha, also läuft da hinter den Türen auch einiges. Oder Vanadium, wichtig für gigantische Stromspeicher aus China, Russland und Südafrika. Also da siehst du mal, dass das Spiel mit den Autos noch lange nicht aufhört, Thema China, dass China seine Machtkeule sozusagen über uns hängen lässt, was die seltenen Erden unter anderem auch angeht. Und dass wir unter anderem in Deutschland Windradprodukte, Windradhersteller und so weiter einfach pleite gehen lassen, ohne uns darüber Gedanken zu machen oder Chipherstellung oder keine Ahnung, was weiß ich. Ey, da muss noch einiges geschehen in den Köpfen.
Und vor allem machen wir es halt den Herstellern auch nicht einfach. So, jetzt gab es da wieder die Diskussion, dass irgendwelche riesigen Batteriehersteller nach Deutschland kommen wollten. Dann war der Standort wieder zu unattraktiv. Dann haben sich wieder drei Nachbarn beschwert. Also man macht es der Wirtschaft halt auch oftmals nicht so leicht. Ja. Das ist wie wenn hier in Bayern einer versucht, ein Windrad aufzustellen. Da ist ja auch nur noch drei Flecken, wo man es überhaupt darf. Also das ist ja wirklich, man steht sich ja teilweise selber im Weg. Und das Rohstoffthema ist das eine. Das nächste ist ja, was man aus den Rohstoffen macht. Wir beziehen extrem viele Batterien aus China und natürlich auch, du hast es gerade angedeutet, die Chipherstellung. Wir können hier die besten Autofabriken haben der Welt, wenn wir keine Chips mehr und Halbleiter bekommen. Das haben wir gesehen zu Corona-Zeiten. Da stehen die Dinger still. Und ich hatte das Gefühl, man lernt da draus, auch so ein bisschen in der Pharmaindustrie, wo wir auf einmal keine Tabletten mehr hatten und keine Medikamente.
Ja.
Ich dachte, man lernt draus. Zwei Jahre später alles vergessen und wir schauen wieder nur auf den Profit und dass unser Gewinn im Vergleich zum Vorjahr wieder steigt. Und das macht es halt extrem.
Aber Hauptsache, wir haben genug Toilettenpapier im Keller. Wir haben genug Toilettenpapier. Ey, echt, hör auf, ey.
Jetzt haben wieder vier Leute abgeschalten, weil sie zu Corona Toilettenpapier gekauft haben. Danke, Tarek.
Ach komm, hör auf.
An der Stelle, wenn ich schon die Zuschauer anspreche, schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Ist es bei euch bei der Kaufentscheidung tatsächlich in Abwägen, wo der Hersteller herkommt oder schaut ihr nur noch auf den Preis? Weil das ist ja was, wo auch Tarek und ich uns oft drüber unterhalten, was wir als Gefühl haben, dass es nur noch preissensitiv ist. Egal, was wir vorstellen, es geht nur noch um den Preis. Da schauen die meisten noch nicht mal ausstattungsbereinigt. Da geht es meistens nur um den Abpreis, den eh niemand zahlt, wo es komplett egal ist, was da irgendwo auf einem Zettel steht, weil du ja allein schon mit Sitzheizung dann 500 Euro drüber liegst. Wie ist das bei euch? Also mich interessiert es wirklich, weil wir sehen es ja oft nur selektiv für die einzelnen Modelle. Weiß ich nicht, dann bringe ich ein Tesla-Video, dann kommt, würde ich mir nie kaufen, dann zeige ich ein VW-Video, dann kommt, aber Diesel und hier und ach, da wurde meine Großmutter verkohlt im Autohaus. Also schreibt das gerne mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren und vielleicht gehen wir da nächste Woche einfach in der Folge mal drauf ein und quatschen darüber und tauschen uns ein bisschen aus, weil das finde ich ganz spannend, weil im Endeffekt seid ja ihr die Käufer und gerade wenn es ums Thema Leasing geht, und wir haben es jetzt gerade bei Tarek gesehen, ich meine, wenn du die Wahl hast, 38 Euro am Tag zu mieten oder 100 Euro, und da geht es nur um Elektro oder Diesel, natürlich entscheidest du dich für 38 Euro, weil der Urlaub ist ja meistens eh schon teuer genug. Aber beim Elektroauto geht es halt teilweise um, zahlst du 250 Euro im Monat, weil irgendein Leasingangebot um die Ecke schießt, oder bist du bei 500 Euro im Monat für ein vergleichbares Auto? Also ganz ehrlich, die meisten Leuten, denen sollte das Geld doch ein bisschen was wert sein.
Sehr guter Ansatzpunkt, sehr guter Vergleich, Jonas. Und ich möchte hier den Zuschauern bitte nochmal was sagen. Der Jonas und ich, wir werden auch weiterhin natürlich auch chinesische Hersteller im Kanal zeigen, auch testen und unsere Meinung dazu sagen. Und wenn sie gut sind, dann sagen wir auch, dass sie gut sind. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt von uns jetzt einfach nicht verlangen, hört auf, chinesische Autos gut zu reden, schön zu reden oder so. Nein, ich sag immer, ich schreibe auch immer in den Kommentaren, hey Leute, ich teste, ihr entscheidet. Wir, unser Job unter anderem ist es zu testen und zu vergleichen und vor allen Dingen faktenbasiert zu sagen, hey, das ist ein chinesisches Auto, der kostet so und so viel, bietet aber als Ausstattung das und das, kann aber dafür vielleicht halt nicht so schnell laden, keine Ahnung, was weiß ich, ne? Ich habe ja auch oft genug so viele BYD-Videos gemacht, wo der an der Ladesäule abgekackt ist. Ja, natürlich. Und natürlich, aber ich habe auch Videos gemacht, wo andere Autos abgekackt sind. Oder der Jonas, der sagt ja auch, was ihm nicht passt. Also bitte Leute, habt Verständnis, wir werden weiterhin chinesische Autos auf dem Kanal haben und ihr könnt Gift drauf nehmen. Es werden in den nächsten zwei Jahren mindestens noch vier Hersteller in Europa sich vorstellen und neue Modelle präsentieren.
Ja. Und an der Stelle würde ich gerne dafür plädieren, uns die Entscheidung oder dieses moralische Statement, was oft versucht wird rauszuleiern, einfach als, sagen wir, neutral zu betrachten. Weil klar reden wir jetzt hier im Podcast drüber und klar sagen wir, dass wir aufgrund unserer Location Deutschland sagen, hey, es wäre gut, wenn es der deutschen Automobilbranche gut geht, weil wir ja auch wollen, dass es dem Land, in dem wir leben, gut geht. Trotzdem können wir nicht bei jedem Video, was wir zu einem Hersteller machen, die aktuellen Informationen, den aktuellen moralischen Kompass dem Hersteller gegenüber auf den Tisch legen. Ich hatte jetzt wieder, ich habe am Wochenende Tesla Model S Plaid Video veröffentlicht, ging richtig gut, verhältnismäßig deutlich besser, als ich gedacht hätte für das Auto an sich. Unglaublich viele Kommentare unter dem Video, doppelt so viele wie sonst, weil politisch reingespielt wurde mit Elon Musk, mit sonst was. Wo ich auch sage, ganz ehrlich, natürlich hat der Typ aktuell vollkommen einen an der Waffel. Natürlich stehe ich da persönlich nicht mehr dahinter. Trotzdem bewerten Tarek und ich würde zu 99% sagen, alle Leute da draußen, die was mit Autos zu tun haben, das Produkt, weil ob ich hinter einer Marke stehe oder nicht, kann ich ja für mich persönlich entscheiden. Und wenn ich aufgrund meiner Moral sage, nein, für den Hersteller möchte ich mich einfach nicht entscheiden, dann ist es okay. Dann kann aber trotzdem das Produkt gut sein. Und wenn ich dann sage, nein, ich will meinen Tesla verkaufen, ich will mir gar keinen Tesla kaufen, von mir aus, aber dann muss ich das als Reviewer nicht jedem in den Mund legen, weil es gibt Leute, denen ist das Politische egal. Richtig. Es gibt Leute, denen ist der Dieselgate egal, denen war das komplett wurscht, was da passiert ist. Richtig. Es gibt Leute, denen ist egal, ob früher, weiß ich nicht, Vorstände Probleme gemacht haben. Da geht es nur ums Auto. Richtig. Und das ist unser Job, das Auto so neutral also wie möglich
bitte
zu
so
bewerten.
Fair. Genau, seid auch bitte so fair und lasst uns unsere Freiheit, ganz neutral und unabhängig von den Autos, über die Autos zu berichten. Ne? Und egal welcher Hersteller.
Und da auch nochmal, wir kriegen ja weder von den Chinesen noch von den Deutschen Geld dafür, dass wir es machen. Von dem
natürlich
her,
nicht.
Von dem her,
natürlich nicht.
Das Dümmste, was uns passieren kann, und natürlich wird das oft mal vorgeworfen, das Dümmste, was passieren kann, wir kriegen keine Autos mehr und wir werden nicht mehr eingeladen. Klar kann das passieren. Dadurch, dass aber alle Hersteller mit allen YouTubern und Journalisten und was ich wem zusammenarbeiten, ist diese Wahrscheinlichkeit halt relativ gering, dass wenn man nicht ein Auto grundlos zerreißt, einem ein Pressesprecher kein Auto mehr zuschieben wird, weil einfach das Objektiv hier am Vordergrund steht. Wir haben so oft Gespräche mit Herstellern, gerade mit den neuen chinesischen oder neuen nicht-deutschen Herstellern, die einfach ehrlich fragen, hey, was findest du am Auto? Wie siehst du es? Was findest du nicht gut? Weil die auch lernen wollen, weil die natürlich den Markt besser verstehen möchten. Und das können die halt auf einmal, oder auf zur einen Seite, durch die Kunden und natürlich aber auch durch uns, durch die journalistische Arbeit.
Ich muss, bei mir wird's hier gerade ziemlich laut, Jonas. Ich hoffe, wir haben keine Störgeräusche. Genau. Du wirst das beim Schneiden einfach mal ausblenden. Ich sag mal, wir machen mal Schluss für heute, bevor das hier zu doller wird.
Muss,
wir sind jetzt bei.
Ich muss eine Geschichte noch erzählen. Das wollte ich dir erzählen und es muss im Podcast sein. Dann kann ich dich hier stumm schalten an der Stelle. Zum Thema chinesische Autos. Ich hab's dir auf Instagram geschrieben. Wir haben ja gerade den NIO da. Und ich hab mich ertappt. Ich bin mit dem Auto gefahren, als wäre es ein Diesel, weil ich war ja letzte Woche bei dem Smart-Event in Stuttgart und von mir hier in Augsburg nach Stuttgart gibt es 2 Swapping-Stations, das heißt, ich bin an einem sehr lukrativen Punkt, dass ich sagen kann, ich kann einfach fahren mit dem NIO, als wäre es ein Verbrenner, weil ich bin früh für eine Langstrecke, vollkommen ungewöhnlich, mit nur 50% gestartet, bin kurz nach 7 Uhr, weil es gibt irgendwie Öffnungszeiten an Swapping Stations, das ist nochmal ein anderes Thema für eine andere Geschichte, die haben nur von 7 bis 22 Uhr offen, also wehe, ihr seid danach mit einem NIO unterwegs, dann könnt ihr schön laden wie alle anderen. War ich kurz nach 7 an der Swapping Station, habe mir innerhalb von 3 Minuten den neuen Akku geholt, bin nach Stuttgart geballert mit 200, was ging, weil irgendwie dann doch an einem Donnerstag früh nicht so viel Verkehr war. War an dem Termin, habe mir gar keine Gedanken gemacht. Die haben mir zwar angeboten, hey, du könntest da 3 Straßen weiter laden, wir würden dich dann mit dem Shuttle holen, du könntest das Auto stehen lassen, wir shutteln dich danach wieder hin. Ich wollte aber schnell wieder zurück, weil ich mich nach dem Termin in Augsburg mit Sarah getroffen habe, um auf den Kleinen aufzupassen. Also bin ich einfach nach dem Termin ins Auto, bin wieder heimgeballert, bin mit 10% an die Swapping Station gekommen, habe den Akku getauscht und bin heimgefahren. Es war echt verrückt. Also ich habe mir null Gedanken gemacht über das Thema Laden. Ich habe mir null Gedanken gemacht, auch nur ansatzweise zu spät nach Hause zu kommen, weil ich ja irgendwo nochmal laden müsste. Das war echt verrückt. Und ich weiß, jetzt werden viele in die Kommentare schreiben, ja, aber du hättest ja Standzeit nutzen können und so. Ich wollte einfach kurz erzählen, wie verrückt es war, mit dem Auto unterwegs zu sein auf einer Strecke, wo diese Swapping Stations halt vernünftig ausgebaut waren und für mich auch zugänglich waren. Zum einen zeitlich gesehen, zum anderen auch von der Verfügbarkeit, weil halt niemand vor mir war, weil ich nicht anstehen musste. Nur auf dem Rückweg musste ich dann nach dem Swappen das Auto nochmal parken, um auf Toilette zu gehen, weil man ja dann doch irgendwie mal aufs Klo muss. Da hatte ich dann noch ein nettes Gespräch mit einem Zuschauer. Also Peter, an der Stelle, wenn du das hörst, dann gehen Grüße raus. Der auch selbst dich ganz lieb grüßen.
Hallo
von dem
Peter.
Her, das an der Stelle. Mit einem sehr, sehr coolen Tesla Model 3 Performance. Mit dem neuen, da war ich dann ein bisschen neidisch. Aber
den kriege ich jetzt am Montag. Ja.
Ich weiß. Und dann und deswegen, und da die auch nur Überleitungen heute. Nächste Woche reden wir einfach über Tesla. Punkt, fertig, aus. Es muss jetzt mal sein,
Tarik. Ja, mal gucken. Genau. Vor allen Dingen nächste Woche werde ich viel zu erzählen haben. Das wird nämlich mein erstes Mal mit einem Tesla länger als, ich sag mal, einen Tag. Weil ich hatte bis jetzt noch nie einen Tesla länger als für einen Tag oder für einen halben Tag. Und den werde ich jetzt eine ganze Woche da haben. Ich werde das mal einfach so in mich hineinfließen lassen. Das ganze Bediensystem, die ganze Software, worüber alle schwärmen und so weiter, das Design und so weiter, die Power. Also ich bin total offen, was das angeht, und ich lasse mich gerne überraschen und gerne überzeugen. Und das wird ein spannendes Thema nächste Woche. Lieber Jonas, ich sag mal, Iakshamar, Kardishiminim. Das hieß, einen schönen Abend, mein Bruder.
Tarik, schlaf gut, genieß das schöne Wetter. Ich gönn's dir wirklich von Herzen. Es war richtig schön, dass wir trotzdem hier telefonieren konnten, auch wenn du gerade im Urlaub bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke an Nass, dass du ihn kurz hier abkömmlich geben konntest. Und die war ganz froh, dass sie mal eine Stunde Ruhe hatte.
Ich denke auch. Und morgen gehen wir schwimmen, wie gesagt.
Wir hören uns nächste Woche aus dem Tesla. Bis dahin werden wahrscheinlich bei beiden Kanälen wieder viele spannende Videos kommen. Also schaut unbedingt rein. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall lohnen. Bei mir kam gestern, wenn der Podcast hier online kommt, kam gestern das Video zum Fiat 500. Also wenn ich euch vorhin angefixt habe, da könnt ihr da gerne nochmal ausführlich reinhören, wie das jetzt so war nach zweieinhalb Jahren.
Hast du ein Fazitvideo gemacht?
Ich habe ein Fazitvideo gemacht. Ja, genau.
Cool.
So ein bisschen am Anfang mit. Cool. Ich habe versucht, den Kinderwagen reinzukriegen und so Späße. Also, ja, schauen wir mal, wie es ankommt.
Ja, absolut.
Was super, kommt bei dir die Tage
noch
für
liebe
Videos?
Leute.
Hast du vorproduziert oder?
Ich habe vorproduziert. Ich hab ganz viel vorproduziert. Ich sag nur, was erwartet euch das nächste, demnächst bei Elektrobeiß? BMW i5 Touring, eDrive 40, Megatest, O8 und jetzt in den nächsten Stunden, also ist schon gelaufen, wenn das Podcast online geht, Ford Capri, den habe ich auf die Ho 8 gejagt, und zwar in der Baseline mit Heckantrieb. Dann kommt noch Porsche Taycan, 1111 Kilometer an einem Tag. Ey, Leute, in 11 Stunden und 20 Minuten. Und Krass. Das Ding ist ein Ladebiest. Ja, Alter. Und das Auto ist wieder mal zum Verlieben. Und ich sag nur, Porsche, deutscher Premium-Hersteller, zu Recht, Porsche ist einfach geil. Und das Active-Fahrwerk ist einfach zum Verlieben, aber können wir uns nicht leisten. Und es kommt natürlich noch viele andere Sachen, also lasst euch einfach überraschen bei Jonas und bei mir. Natürlich, Jonas und ich, wir werden uns im November mindestens zweimal wieder im gleichen Auto treffen. Mal gucken. Und in Frankfurt sehen wir uns auch, also dreimal, Leute. Na, dreimal.
Da haben wir wieder einiges zu quatschen, live vor Ort aus den Autos. Ich glaube, wird wieder spannend. Und nächste Woche
kommt endlich
die Tesla-Folge. Also, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, Tarik. Genieß das schöne Wetter. Wenn du zurückkommst, ist hier tiefster Herbst.
Danke, Bruder. Danke, Bruder. Ich bereite
Danke
mich drauf vor.
Danke euch.
Tschüss,
fürs
ihr Lieben.
Ciao.
Ciao.
Und ich schuftete Tage und Nächte, vor meinen Augen nur ein Ziel. Den Führerschein möchte ich haben, und dafür war mir nichts zu viel. Und nun bin ich einer dieser Kerle, die ihr Leben leben auf nem Trück. Etwas Schönes kann es nicht geben, auf der Autobahn fand ich mein Glück. Schule ist nicht schön, dachte ich mir dabei, Autofahren ist viel besser. Ein Fahrer ist so frei wie ein Vogel so frei, und sie nennen mich Kilometerfresser. Kilometerfresser, Kilometerfresser, Kilometerfresser, Kilometerfresser, Kilometerfresser, Kilometerfresser.